Wir hatten jetzt gerade einen kleinen Vortrag zu Yuno Host, also so eine Self-Hosting-Lösung. Ja, im Prinzip, wie betreibt man selber etwas Kleines, vielleicht wenn man noch nicht so viel Computererfahrung hat, so viel Admin-Erfahrung mit Linux, wenn man vielleicht schon ein bisschen mehr in dem Thema drin steckt und sagt, ich will hier meine eigenen Server verwalten, aber diese ganzen riesigen Konfigurationsmanagement-Tools, so Chef oder Ansible und sowas, das ist mir alles ein bisschen zu fett und zu groß und zu enterpriseig, da möchte ich lieber was Kleines haben, dann haben wir jetzt hier STB, der ja auch in der Informatik schon ein bisschen länger tätig ist. Wir hatten ja eben gerade einen Auszubildenden. Jetzt haben wir jemanden, der schon Veteran der Industrie ist und der offenbar dasselbe Gefühl hat, was ich auch habe, wenn ich abends nach Hause komme. Oh mein Gott, diese riesigen, überingenierten Lösungen. Ich brauche jetzt irgendwas Einfaches. Und das ist hier das Projekt Hamstercage, was STB uns jetzt vorstellen wird. Und wir werden mal gucken, wie dann die Diskussion dazu verläuft. Denn ich habe eventuell auch eine starke Meinung zu Konfigurationsmanagement-Tools. Aber das können wir dann in der Q&A-Runde besprechen. Erstmal herzlich willkommen, STB. Bitte einmal unmute.
So, hallo. Ja, vielen Dank. Genau, ich mache das schon ein bisschen länger. Ich rede heute über Systeme, die ich selber betreibe, für mich privat. Also im beruflichen Umfeld, bin für einen deutschen Großkonzern tätig, drehe da die ganz großen Räder mit Kubernetes, großen Clustern auf der Softwareentwicklungsseite. Ne, ich komme nicht aus dem Ops-Bereich, ich bin Softwareentwickler bin aber auch da mit großen Config-Management-Systemen vertraut. Ich habe Kollegen, die das sehr intensiv betreiben, denen ich da auch immer zuarbeite und habe auch lange versucht, meine privaten Server irgendwie sinnvoll zu verwalten. Und am Ende habe ich dann doch meinen eigenen Juckreiz befriedigen müssen, habe dann selber ein Tool geschrieben. Genau. Ich werde ein bisschen darüber erzählen, warum ich das gemacht habe und warum ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, im Vergleich zu, haben wir schon gehört, Ansible und anderen großen Lösungen. Ich werde mal vorführen, wie das ganz genau funktioniert, denn für mich war wichtig, keine Magie. Das Tool soll nicht irgendwie magisch irgendwas machen, sondern das soll einfach gut Config-Dateien und ähnliche Dateien, Dateisystemeinträge verwalten. Und zum Schluss werde ich noch mal ein bisschen auf mögliche Alternativen eingehen. Und ich bin mir sicher, es gibt hier nur mehr als eine Person, die eine dezidierte Meinung dazu hat, wie das richtig geht. Also ich freue mich auch auf die Diskussion. Wenn ihr eine Verständnisfrage habt, ruft einfach rein. Erinnert mich gegebenenfalls, die Frage zu wiederholen. Und hinterher ist hoffentlich noch ein bisschen Zeit für Diskussion. Genau. Warum nicht einfach Ansible? Ne, also gerade so die jüngeren Ops-Kollegen, die sagen, Ansible ist das geilste Tool der Welt, damit kann man doch alles machen, das ist super. Ne? Das Problem mit Ansible und vergleichbaren großen Geschichten wie Chef, Puppet, SaltStack, eine Menge anderer, die ähnliche Konzepte verfolgen, ist für meine privaten Server eigentlich der Workflow. Wie arbeite ich, wenn ich an meinen privaten Diensten und Servern irgendwie Konfigurationsänderungen vornehme? Die großen Tools, die sind darauf aus, alles tatsächlich zentral zu managen. Ne? Wenn du irgendwie eine Serverfarm hast von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Maschinen, dann kannst du dich nicht um jede einzelne Maschine kümmern. Ne? Wir hatten es eben schon gehört, der berühmte Spruch, Nutzvieh, keine Haustiere, Cattle, not Pets. Ne? Du willst keine persönliche Beziehung zu deinen Servern haben. Du willst, dass die durchnummeriert sind und du wirfst die VM weg, wenn die nicht das tut, was du willst und du klickst in eine neue VM und die wird automatisch provisioniert und danach tut sie, was sie soll. Ne, das ist das Ziel. Und wenn man ganz viele davon hat, dann geht das auch gar nicht anders. Ne? Das Problem habe ich privat nicht. Ne? Ich habe ein bisschen Blech stehen, da laufen ein paar VMs drauf, weil ich FreeBSD-User bin, auch ein paar Jails. Ne? Und so kleine Sachen und die sind alle sehr schön von Hand gepflegt. Das ist also schon ein großer Unterschied. Ich wollte es möglichst einfach haben. Ich will mich nicht mit großen Ansible Playbooks beschäftigen müssen, in denen tausend Sachen konfiguriert werden, die ich nicht durchschaue. Ich will keine Abstraktionsebenen zwischen mir und den Config-Dateien haben, die ich tatsächlich für mein Apache, für mein Nginx, für mein Postfix, was auch immer haben will. Also ich will nicht in Postfix reingucken und sagen, das ist die Option, die ich da drin haben will, und dann irgendwie 2 Stunden irgendwie recherchieren, was für eine Ansible-Variable muss ich setzen, damit diese Config-Option, genau diese und nichts anderes, jetzt in der Config-Datei ankommt. Das nervt mich, ne? Also, wenn ich eine große Farm betreibe, ist das was anderes, dann will ich vielleicht diese Abstraktion haben, aber für mein privates System ist mir das einfach zu viel mentaler Aufwand. Es gibt eine ganze Reihe anderer Geschichten. Ich gehe da hinterher auch nochmal, Moment, jetzt habe ich falsch geklickt. So. Genau. Ein weiterer Vorteil dieser großen Systeme ist, aber auch eigentlich nur Notwendigkeit, du willst Testsysteme haben, du willst eine Infrastruktur haben, wo du testen kannst, ob das, was du jetzt an Änderungen an deiner Infrastruktur vorbereitest, ob das so funktioniert, wie es soll. Habe ich privat nicht. Ich habe den einen Mail-Server. Ich habe nicht einen zweiten, mit dem ich teste, ob die Config-Änderung das tut, was ich will. Weil wann soll man das mal testen? Ne? Wie willst du das testen? Ein paar komplett parallele Testinfrastruktur aufbauen, mache ich privat nicht. Im großen Projektkontext macht das total Sinn. Ne? Wenn ich einen Revenue-Service betreibe, dann will ich das. Aber für mich privat ist es egal, wenn der Mail-Server kaputt geht, dann will ich ihn sofort fixen. Das teste ich nicht erst mal irgendeinen Fix und dann gibt es irgendwann Stunden später ein Rollout von den Changes, sondern ich will das in dem Moment machen. Ne? Das heißt, das will ich an der Stelle nicht. Ne? Für den Workflow ist für mich, das ist eigentlich so der entscheidende Punkt, wo es mich total nervt. Ne? Wenn ich mit Ansible, Puppet, Chef, was auch immer unterwegs bin, schreibe ich irgendwas in irgendwelche Formate rein, YAML, was auch immer, ne? Schreib da Configs rein, dann drücke ich irgendwo auf einen Knopf, dann arbeitet irgendeine Maschinerie und hinten auf den Maschinen passieren Dinge. Und dann kann ich auf den Maschinen gucken, ob das Richtige passiert ist, und wenn es nicht das Richtige ist, dann muss ich ganz vorne anfangen, Änderungen machen und hoffen, dass dann die nächste Änderung zum gewünschten Zustand auf den Zielsystemen führt. Finde ich persönlich sehr lästig, wenn ich eigentlich genau weiß, wie Postfix oder Nginx oder wie auch immer konfiguriert werden muss, dass ich dann diese Schleifen habe, wo plötzlich mehr oder minder viel Magie passiert, um das gewünschte Endergebnis zu erzielen. Und ja, also wenn man das tagtäglich in seinem Beruf macht, wenn man im Ops-Bereich tätig ist und sowieso mit den Ansible Playbooks arbeitet, dann kann man natürlich das privat auch machen, glaube ich gerne. Mache ich aber nicht, weil ich bin halt Softwareentwickler und ich helfe den Kollegen, wenn es darum geht, wie die Software konfiguriert werden soll, aber ich schreibe diese Playbooks nicht selber. Ne? Und dementsprechend, das ist nicht mein täglich Brot, deswegen schüttle ich das abends nach dem Abendessen auch nicht aus dem Ärmel. Ne? Und deswegen, ich möchte direkt die Configs ändern können. Genau. Deswegen alle Configs direkt einfach in Git. Aber ich kann nicht einfach ein Git-Checkout irgendwie /etc zum Git-Checkout machen. Da gibt es ein paar Probleme. Ne? Ich will nur bestimmte Dateien tatsächlich managen. Die will ich auch positiv auswählen. Git ignore ist ein bisschen anstrengend, wenn man da quasi fast alles ausschließen muss, was so in etc lebt. Ich möchte auch nicht nur Dateien in /etc haben, also ich habe es gerade gesagt, ich benutze BSD, da gibt es das Betriebssystem, die Configs für die tatsächlichen Betriebssystembestandteile sind unter /etc, zusätzliche Pakete, da liegen die Configs irgendwo unter user local etc oder gegebenenfalls weitere Geschichten. Bestimmte Dateien brauchen eine bestimmte Ownership, bestimmte Permissions. Das heißt, ich habe da nicht die Möglichkeit, mit Git-Board-Mitteln den notwendigen Zustand herzustellen oder wiederherzustellen oder überhaupt aufzuzeichnen, wie er eigentlich sein soll. Und das Letzte, wenn ich über ein Git-Repo tatsächlich diese Configs verwalte und ich will mit demselben Repo vielleicht mehr als eine Maschine irgendwie bearbeiten, dann möchte ich eigentlich nicht, dass nur weil ich ein Git-Pull mache, sofort alle meine tatsächlich laufenden Configs in dem Moment überschrieben sind. Das ist ein bisschen zu hart. Ne? Also ich schreibe die da gerne rein, aber wir haben hier ein wichtiges Telefongespräch offensichtlich. Genau, ich versuche mich mal davon nicht ablenken zu lassen. Genau. So, das waren so ein paar wichtige Prinzipien. Ich denke, wir gucken mal, was habe ich noch vorbereitet. Genau, also Installation ist es in Python geschrieben. Es ist ein PyPy-Paket, also man kann es einfach installieren, wenn man Python 3 auf der Zielmaschine drauf hat. Und dann sehen wir gleich in der Demo. Das Prinzip ist, ich habe irgendwo ein Git-Checkout liegen und Hamstercage als Kommandozeilentool überträgt, je nachdem, was ich vorhabe, die Änderungen aus dem Dateisystem in dieses Git-Repo oder aus dem Git-Repo, aus dem Git-Checkout, aus dem Working-Dir ins Dateisystem. Gesteuert, welche Dateien davon betroffen sind, über eine Manifestdatei als YAML-Datei, gucken wir uns gleich im Detail in der Demo an. Genau, und damit kommen wir zur Demo. Genau, ich habe hier mir mal so schnell ein Debian-System als VM hingestellt. Hier ist ein Nginx drauf. Ne? Man sieht, da ist im Moment tatsächlich die Default Nginx Index.html und wir könnten jetzt irgendwie anfangen, im Nginx rum zu konfigurieren, aber das Einfachste ist, wir wollen eine eigene Datei haben für die Index.html. Ne? Wenn wir hier gucken, ich tippen kann, dann sehen wir, da ist halt das, was das System automatisch hinlegt. Ja, noch ein Backup von mir ist übrig geblieben. Das dürfen wir natürlich ignorieren. Und jetzt, wenn ich so hemdsärmlich, wie man das auf dem eigenen Server im Zweifelsfall macht, ich habe hier mal was vorbereitet. Ne, hier gibt es eine Index.html, die kopiere ich da mal hin. Und dann muss ich hier noch ein Passwort eintippen, genau so. Und na, super, toll, haben wir unsere Index.html. Aber die möchte ich mir jetzt sichern, ne? Weil irgendwie ich möchte tracken, was sich daran über die Zeit geändert hat. Ich möchte vielleicht auch ein Backup einfach davon haben, wenn ich die Maschine mal irgendwie neu aufsetzen muss, dass ich nicht bei Null anfangen möchte. Ne? Und genau dazu kommt dann Hamstercage zum Einsatz. Ich lege mir hier mal ein Demo-Verzeichnis an, gehe da rein, ne? Und sage Hamstercage init. Und wir sehen, da ist genau eine Datei angelegt worden. Das ist nämlich dieses Manifest. Und da können wir auch sehen, was da jetzt schon passiert ist. Besteht erstmal nur aus zwei relativ einfachen Strukturen. Ne? Wir haben eine Liste von Hosts. Das ist der Host, auf dem wir sind, weil hier so Demo Debian VM heißt, die ist der Hostname Debian. Und was es mit den Tags auf sich hat, erkläre ich später noch. Die Tags. Da haben wir einen Tag, der heißt einfach all, hat keine tiefere Bedeutung, ist einfach der Default-Name, der angelegt ist. Dann gucke ich mal kurz in meinen Spickzettel. Genau, so. Jetzt geht's los. Wir wollen Hamstercage sagen, dass wir hier eine Datei tatsächlich verwalten wollen. Und das sagen wir, indem wir sagen, Tag-Name ist all. Und die Datei war www.html index.html. So, was ist jetzt passiert? Na, ich kann hier nochmal in das Manifest gucken. Wir sehen jetzt, dass unter dem Tag all ein Eintrag entstanden ist für diese Datei. Wir sehen also, ne, das ist der Pfad im Dateisystem. Das Ding gehört Root, Gruppe Root, hat diese Permissions und es ist eine Datei, kein Symlink oder kein Verzeichnis. Ne? Und wenn wir hier gucken, was haben wir hier? Können wir mal ein bisschen breiter machen, dann kann man das ein bisschen besser lesen. Ne? Ne? Dann sehen wir, es gibt ein Unterverzeichnis Tags, Tagname All und darunter in der gleichen Hierarchie liegt jetzt tatsächlich diese Datei. Also wenn ich hier in meinem Git Checkout tatsächlich gucke, kann ich auch sofort raten, wo diese Datei eigentlich hingehört. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auch Hamstercage zu fragen, welche Dateien werden hier eigentlich verwaltet. Ne? ls-l zeigt an, eine Datei ist unter Verwaltung. Ne? Und das ist jetzt, sieht noch nicht so spannend aus, aber wir können mal eine Änderung vornehmen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Datei bearbeite, So, das ist ein bisschen schöner. Oh. So, ne, hat geklappt. Mein Webserver ist abgedatet. Ne, und wenn ich jetzt hier Hamstercage ls-l mache, sehen wir hier vorne ein kleines Sternchen. Das ist der Hinweis darauf, das, was ich hier in meinem lokalen Checkout habe, ist nicht identisch mit dem, was im Dateisystem lebt. Wenn ich jetzt wissen will, was der Unterschied ist, kann ich einen Diff aufrufen und ich sehe tatsächlich in dem echten Dateisystem, also in der installierten Version, ist eine Zeile hinzugefügt worden. Ne? Das funktioniert genauso, wie man das erwarten würde oder zumindest wie ich es erwarten würde, wie so ein Diff funktioniert. Ne? Wir können auch natürlich die Metadaten ändern und dazu kann ich jetzt hier mal oder nehme ich mal die Gruppe. Na, soll, ne, wie heißt es unter Debian, nicht www, www.data? Minus Data. Sorry. Ich hätte FreeBSD nehmen sollen, genau, so. Ne, hier hat sich noch nichts geändert, also wir sehen nur das Sternchen. In dem Diff sehen wir jetzt auch noch keine Änderung. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gleichzeitig machen sollen, aber wir können jetzt auf jeden Fall mal die Änderungen aus dem Dateisystem hierhin übertragen mit Hamstercage Save. Das überträgt die Änderung von den installierten Dateien bei uns ins Repo. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal das ls aufrufen, dann sehen wir, das Sternchen ist weg. Und wenn wir hier nochmal ich habe einen Bug gefunden. Genau. Soll ich euch noch zeigen, wie sich das mit Git darstellt? Ich vermute mal, ihr seid alle mit Git vertraut, oder? Ich muss jetzt nicht ein Git-Repo initialisieren und euch zeigen, wie sich die Dateien in Git verändern. Ne?
Ich glaube, für die Leute, die es dann nachgucken und kennen sich damit nicht aus, wir haben sicherlich jede Menge Vorträge auf media.ccc.de zu, genau, wie Git funktioniert.
Genau. So, ich zeige noch kurz, umgekehrt geht das Ganze natürlich auch. Also ich kann jetzt hier auch natürlich die Datei hier ändern. Ne? Das fehlende Ausrufezeichen ergänzen. Und wenn ich das jetzt hier mit Apply dann in die Gegenrichtung übertrage, dann ändert sich auch hier die installierte Datei. So. Keine Magie. Sieht man hoffentlich, ne? Genau. Ich könnte euch jetzt noch Verzeichnisse und Symlinks zeigen, die funktionieren aber genauso einfach, wie man sich das vorstellt. Ne, kann man genauso hinzufügen und speichern. Auch da keine Überraschung. Man darf auch gerne diese Manifest-Datei einfach selber editieren. Ne? Wenn man jetzt einen Symlink, kann man auch da direkt eintragen, wenn man das will. Ne? Also man muss das nicht im Dateisystem vorbereiten. Wie gesagt, keine Magie. Genau. Vielleicht noch kurz einmal zu den Tags. Das ist so ein kleines Stückchen Magie, ne? Weil ich habe halt mehr als eine Maschine und ich will eigentlich nicht für jede Maschine ein eigenes Git-Repo haben. Das finde ich lästig. Ich möchte schon die Sachen übersichtlich in einem Repo drin haben und ich habe auch ein paar Dateien, die über mehrere Maschinen hinweg tatsächlich Verwendung finden. Ne? Also meine Freunde und ich, wir haben da alle Accounts auf den Dingern. Das heißt, ich habe irgendwie eine zentrale etc/master-passwd und die will ich dann eben nur einmal pflegen und nicht auf jedem System einzeln. Ne? Deswegen diese Idee von den Tags. Das heißt, ich kann sagen, eine Datei gehört zu einem bestimmten Tag. Ein Host-Eintrag hat ein oder mehrere Tags, die dazugehören, und es wird immer die Datei genommen aus dem ersten Tag, in dem die Datei drin steht. Ne? Also wenn ich so ein Apply oder so ein Save mache, dann wird halt geguckt, in welchem Tag ist diese Datei drin, der erste Treffer gewinnt. Ne? Und darüber kann man eben so ein paar Defaults festlegen, über mehrere Maschinen hinweg auch Sachen machen. Ne? Und weil ich FreeBSD benutze, ist es notwendig, wenn man eine Änderung an dieser etc/master-passwd macht, dass man dann nochmal ein Kommando laufen lässt, was die echte User-Datenbank aktualisiert, weil das unter BSD auch seit ewigen Zeiten so eine Berkeley-Datenbank ist, die für die User-Verwaltung standardmäßig verwendet wird. Und deswegen habe ich nochmal so ein ganz kleines Hook-System eingebaut. Das kann man dann noch hinzukonfigurieren, indem man das Manifest entsprechend ergänzt. Und dann kann man sagen, wenn bestimmte Hamster-Cage-Befehle ausgeführt werden, wie apply, diff oder save, dass dann nochmal ein eigenes Kommando ausgeführt wird. Und dann kann man eben sagen, hier, FreeBSD, mach mal bitte diese Datenbank, aktualisiere die mal. Ne? Genau, weil es in Python geschrieben ist, lag es nahe, dass man da auch direkt ein Python-Skript einbauen kann oder schnell oder ein beliebiges Binary. Ne? Und die Hooks kriegen logischerweise ein paar Variablen mit, was genau das Kommando ist, wo sie laufen, welche die betroffenen Dateien sind. Genau. Security sollte auch niemanden überraschen. Hamster-Cage selber, ihr habt es gesehen, ich muss das mit sudo laufen lassen, das ist nicht irgendwie setuid oder sowas. Das heißt, wenn ich an Systemdateien Änderungen vornehme, auf die ich als normaler User keine Rechte habe, dann muss ich sudo oder was Vergleichbares benutzen. Und wenn ich natürlich irgendwelche sensible Daten in mein Git-Repo reinstecke, muss ich dafür sorgen, dass die nicht irgendwie in die falschen Hände geraten. So normal im Config-Management mit den üblichen Methoden, Git-Crypt oder was auch immer ihr da gerne nehmt. Oder ihr sagt, nee, ist ein privates Git-Repo, da komme ich nur ich per SSH drauf, muss ich mir den Stress nicht machen, ist das natürlich auch okay. Aber man muss sich halt darum kümmern, ne? Genau, Alternativen. Falsch formatiert hier. Warte mal. Genau, Etsy Keeper wird einigen von euch vielleicht was sagen, ist auch seit viel Zeit im Einsatz, hat aber so ein paar Nachteile, die das für mich am Ende dann nicht benutzbar gemacht haben, weil es ist tatsächlich nur ein Verzeichnisbaum, /etc, es könnte auch was anderes als /etc sein, aber es kann nur ein Verzeichnisbaum sein. Unter FreeBSD habe ich /etc, /userlocal.etc, gegebenenfalls weitere Dateien, die ich am Stück verwalten will. Etsy Keeper versucht das Ganze wegzuautomatisieren, also du sollst dich gar nicht mehr darum kümmern müssen, dass das in Wirklichkeit irgendwo in einem Git-Repo lebt, finde ich persönlich nicht so gut. Ich gucke mir das gerne nochmal an, was für Änderungen ich jetzt wirklich gemacht habe und kopiere die dann, sync die dann ins Git explizit rein, so automatische Commits und so auch automatische Pulls mag ich nicht. Ne? Unter BSD auch nicht so einfach mal per Mausklick zum Laufen zu bringen, weil das doch sehr Debian-spezifisch zu sein scheint. Dann kann man gerade nicht lesen, aber ich erzähle es euch einfach. Docker Compose, Kubernetes und ähnliches ist einerseits ein komplett anderer Ansatz, aber natürlich auch im Zweifelsfall mehr oder minder riesig. Ne? Also ich habe auch Linux-VMs mit Docker drin für bestimmte Sachen. Also Nextcloud zum Beispiel lässt sich hervorragend per Docker Compose betreiben. Das ist auch okay. Ne? Da zählt für mich dann die Convenience. Aber da es zum Beispiel weiterhin kein Docker für FreeBSD gibt, kann ich nicht alles, zumindest jetzt nicht ohne weiteres, in Docker laufen lassen. Und deswegen kommt es für mich dann auch nicht immer in Frage. Und der Ansatz ist auch wieder Abstraktion. Ne? Also bei Nextcloud zum Beispiel, da will ich mich gar nicht im Detail damit beschäftigen müssen, wie das funktioniert. Da bin ich sehr dankbar, dass es so ein Compose-File gibt, was ich als Beispiel nehmen kann. Und dass diese Docker-Images irgendwie von selbst einfach laufen, ohne dass ich da lange drüber nachdenken muss. Und für Nextcloud, wenn die kaputt geht, das ist für mich kein Beinbruch. Ne? Wenn die mal eine Woche nicht läuft, ja, dann kriege ich vielleicht von den Verwandten irgendwann genervte Anrufe, aber das ist kein Beinbruch. Ne? Beim Mail-Server, den ich selber betreibe, wenn der nicht funktioniert, dann nervt mich das sehr schnell und da möchte ich diese Abstraktion nicht haben, da möchte ich wirklich wissen, was Postfix und Dovecot ganz genau machen und da auch unmittelbar eingreifen können. Ne? Und wenn man da Änderungen machen muss, also wenn man irgendwann mal merkt, dass man irgendwie bei Docker Compose oder Kubernetes nicht weiterkommt und die Abstraktion, die einem das System da vorgibt, wenn die aus irgendeinem Grund nicht für einen funktioniert, dann wird es halt ganz schnell ganz anstrengend. Ne? Dann muss ich anfangen, eigene Images zu bauen, muss ich selber in diese Mechanik eingreifen. Ich habe wieder das Problem, dass ich Änderungen mache, die dann irgendwo hinpushe, es läuft eine Maschinerie, dann sehe ich, ob das Ergebnis stimmt. Da wird es wieder ganz schnell für mich zu anstrengend, zu umfangreich. Ne? dann darf, glaube ich, auch bei dieser Veranstaltung ein Hinweis auf nichts nicht fehlen. Ne? Ich finde den Ansatz sehr interessant. Er ist in meinen Augen so ähnlich wie Docker Kubernetes, ne? Also effektiv funktionale Programmierung, nebenwirkungsfrei, oder die Nebenwirkungen sind die laufende Software, ne? Und ich schreibe was auf, da fällt was raus und das tut dann genau das, ne? Und nichts anderes, ne? Und es gibt keine lokalen Configs, die ich nochmal irgendwie zurechtfummeln kann. Vielleicht ist das ganz cool. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mich intensiv genug damit zu beschäftigen, um zu sagen, das will ich auch privat machen. Es ist auch, glaube ich, noch ein bisschen frisch. Ich glaube, es hat sich in den letzten 2 Jahren viel getan und ihr werdet mir das sicherlich gleich erklären, dass alles, was ich brauche, schon lange für nichts paketiert ist und man das einfach verwenden kann. Aber auf dieser Veranstaltung überzeugt ihr mich noch nicht, aber wir können dann ja mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Genau. Das war der Vortrag.
Ja, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel Zeit. Ja, 20 Minuten für Fragen. Und ich sehe die erste Hand hochgehen.
Ja, erstmal vielen Dank. Finde ich sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe so ein bisschen den Fall im Kopf, okay, ich bin jetzt irgendwie in einem Server, ich mache 2 Stunden, um irgendwas zu fixen, ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt angerührt habe, wo jetzt irgendwie was. Gibt es da so ein Ding, um quasi dieses Safe nicht gleich alles übernehmen zu lassen?
Selbstverständlich. Also ich habe jetzt dieses Apply und Save habe ich jetzt ausgeführt ohne weitere Befehle, aber du kannst natürlich irgendein File-System-Pattern angeben, welche Dateien du jetzt restauriert haben willst. Ne? Also wie immer, wenn man mit Git arbeitet, es lohnt sich natürlich, sich aktiv damit zu beschäftigen, wann glaube ich, habe ich einen stabilen Zustand erreicht, wann committe ich den, wann pushe ich den. Ne? Also die Arbeit nimmt dir das Tool nicht ab, das sozusagen das Mitdenken, das Mitplanen, das musst du schon selber machen. Klar, wenn man jetzt eine Woche lang einfach an dem System rumfummelt, an 2000 Dateien Änderungen vornimmt, da hilft das Tool dann auch nicht rauszufinden, welche von denen Änderungen die richtigen waren und welche man jetzt lieber zurückrollt. Ne? Aber insofern, das muss man immer noch machen. Mhm.
Kennst du RDIST?
Nein, nicht wirklich.
Ah, okay. Also Disclaimer, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus mit diesen ganzen Tools, bin nur seit kurzem irgendwie ein bisschen praktisch in Ansible und Puppet reingeworfen. Aber ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen über RDIST, also irgendwie Remote Distribution oder sowas, keine Ahnung, was irgendwie dafür da ist, Dateien auf andere Rechner zu verteilen. Und sind auch da beworben wurde, wenn Ansible zu viel ist. Also in den OpenBSD ist das standardmäßig mit drin, da findet man auch die Manpage zu. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war nur beim BSD Now Podcast, irgendwie 2019 haben sie das mal vorgestellt und das ist mir nur gerade wieder eingefallen.
Danke für den Hinweis, werde ich mir angucken.
So, hier ist eine weitere Frage auf der anderen Seite.
Ja, danke nochmal für den Vortrag. Kurze Frage. Die Übertragung auf andere Rechner wird sicherlich per IP-Adresse geregelt über die Hostnamen und Login SSH muss möglich sein.
Also Übertragung auf andere Systeme über den Umweg Git. Ne? Also wenn ich sage hier, ich möchte, in meiner zentralen etc-passwd möchte ich einen weiteren User hinzufügen, dann wäre der Weg, dass man das auf einem System macht, das mit Hamstercage save ins Git übernimmt, mit Git committed und pusht und auf den anderen Systemen dann mit Git pull das auscheckt und mit Hamstercage apply auf dem jeweiligen System dann auf dem anderen System zur Anwendung bringt. Also es ist ein sehr manueller Prozess. Man kann das natürlich auch alles noch verskripten und automatisch über alle Systeme ausrollen. Aber so viele habe ich auch nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Also auf den 5 Maschinen, das kann ich mir dann gerade noch so eben merken, dass ich auf den 5 Maschinen diesen Account auf dem Wege dann eben überall ausrollen will. Ne?
Dann müsste sicherlich auf allen Maschinen dann auch ein Python installiert sein, oder?
Genau.
Die andere Frage, er hat RDIST erwähnt, unter Debian gibt es noch CDIST, was ähnlich, wahrscheinlich ein bisschen einfacher wie Ansible ist und einen ähnlichen Weg geht wie Ansible. Können Sie da irgendeinen Unterschied dazu sagen? Kennen Sie das Tool?
Ich kenne es nicht, aber für mich war es wichtig, ich möchte live auf dem System die Config anpassen und das Ergebnis dann sichern. Und die meisten anderen Tools gehen anders vor, die sagen, du baust dir ein Modell davon, wie deine Systeme aussehen sollen und dann drückst du auf den Knopf und dann sind die hinterher so. Und das ist genau das, was mich für meine privaten Systeme nervt, so will ich nicht arbeiten. Ne? Deswegen dieser andere Ansatz.
So, weitere Fragen? Ich hätte eine Frage, wie du Secret Management damit modellierst, also wie man Passwörter verwaltet, sodass das dann ja, möglichst nicht im Klartext ins Git committed wird oder sowas. Also ich hatte die Hooks gesehen, Ich könnte mir vorstellen, dass man damit was zusammenzimmern kann oder hast du da schon was?
Also weil es meine privaten Systeme sind oder unsere privaten Systeme, also mit ein paar Freunden zusammen, wir vertrauen einander. Ne? Das heißt auch, dass wir so ein Checkout auf dem System irgendwo liegen haben unter unseren normalen User und wenn da unverschlüsselt ein Passwort drin steht. Also auf einigen Systemen haben wir Passwortless Sudo, also ne, wer in das System reinkommt, der ist dann praktisch schon root. Ne? Das ist, ne, kann man sich drüber streiten, aber es sind meine privaten Systeme und da zählt im Zweifelsfall Convenience. Ne? Abwägung. Insofern, ja, wenn man sicher gehen will, dass in dem Git-Repo nichts Schlimmes drin steht oder nichts Schlimmes zu lesen ist, dann, wie gesagt, Git-Crypt ist eine Wahl, ne, das schön GPG zu verschlüsseln. Das funktioniert ja, wenn man will, auch komplett transparent, also dass der Checkout einfach die Sachen im Klartext stehen hat und im Repo ist halt verschlüsselt drin ist. Also das ist eine Variante, wie man damit umgehen kann.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Wir haben noch jede Menge Zeit für eure Fragen. Da ich allerdings keine weitere Hand hochgehen sehe, würde ich sagen, wir lassen es dabei. Vielen Dank für unseren Vortragenden.